Herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres Podcasts Value Creation Through Winning Products. Mein Name ist Florian Kauf, ich bin Host dieses Podcasts und Partner bei PwC im Bereich Operations Transformation sowie Professor für das Thema Produktentwicklung. In dieser Podcast-Reihe sprechen wir immer mit erfolgreichen Personen aus dem Top-Management rund um Herausforderungen bei der Produktentwicklung bzw. Produktentstehung. Es geht aber auch um die Personen selbst und ihren Werdegang sowie mögliche Erfolgstipps. Zuhören lohnt sich also. Heute freue ich mich sehr, hier in München zu sein. Wir sind zu Gast bei einem der führenden Hyperscaler der Firma Microsoft und unser Gastgeber ist Dr. Rupert Stütz. Lass uns gerne mit deinem persönlichen Werdegang und deiner aktuellen Verantwortung starten. Als General Manager für die Themen Manufacturing und Mobility bist du heute für die Region EMEA verantwortlich, also Europe, Middle East und Afrika. Das sind anders ausgedrückt ziemlich genau 30% der Weltbevölkerung. Kannst du uns kurz erläutern, welche Themenbereiche diese Funktion des General Manager bei Microsoft beinhalten?
Sehr gerne. Ich leite das Industry-Team für die genannten Industrien, also Manufacturing, das umfasst komplett Discrete Manufacturing und große Teile von Process Manufacturing, also Chemie, Metals, Teile von Pharma. Und auf der anderen Seite Mobility, das umfasst Automotive und Travel, Transport and Logistics, also ein relativ breiter Bereich. Die Aufgabe der Industry Teams, und es gibt Industry Teams auch für andere Industrien, so wie zum Beispiel Financial Institutions oder Energy and Resources oder Retail and Consumer Goods, die Aufgabe der Industry Teams ist, den Dialog zu führen mit den Verantwortlichen für das Business bei den Kunden, das heißt in Entwicklung, in Fertigung, in Supply Chain und so weiter, und industriespezifische Lösungen gemeinsam mit den Kunden zu entwickeln, deren Anforderungen zu verstehen, deren Painpoints zu verstehen und dann basierend auf Microsoft-Technologie, aber auch unter Nutzung unseres Partner-Ökosystems die richtige Lösung dann für die Kunden zu definieren.
Das klingt schon mal sehr, sehr spannend. Erstens, aber auch sehr, sehr umfangreich. Wenn man deinen Werdegang ansieht, ist dieser allein sicherlich schon sehr beeindruckend. Ich darf kurz ausführen. Studium, Elektrotechnik, Promotion im Bereich Informatik, dann Start in der Beratung bei McKinsey, ja dann in die Industrie, Vice President bei Bosch im Bereich Power Electronics, CTO bei einem Startup, heute ein Tochterunternehmen der Shell Group, ja und dann Partner bei McKinsey und seit knapp 3 Jahren hier bei Microsoft. Wie gesagt, dieser Werdegang ist schon sehr beeindruckend. Ich glaube aber auch, dass die Vielfalt deiner umfangreichen Erfahrungswerte, also Industrie, Beratung, Hightech, etwas aufzubauen als CTO in einem Startup und Konzernerfahrung auch der Vielfalt der Herausforderung deiner jetzigen Aufgabe entsprechen. Als Frage könnte man sagen, waren all diese bisherigen beruflichen Stationen eine hervorragende Basis für deine Aufgabe und die heutigen Themenbereiche, die du uns gerade erläutert hast?
Auf jeden Fall. Die Aufgabe, die wir erfüllen hier, hat ja auch eine beratende Funktion für die Kunden. Da habe ich Teile meines Berufslebens in der Beratung verbracht, aber ich habe eben auch, und das hat mir auch in der beratenden Funktion immer geholfen, ich war auch selber operativ über 12 Jahre, also eben in der Entwicklung bei Bosch in verschiedenen Funktionen und als CTO bei Ubitricity. Das heißt, dadurch war ich auch selber schon in den Situationen, in denen sich die Kunden oft befinden. Und das hilft natürlich, sich dann einzufühlen und besser zu verstehen, was die Herausforderungen sind. Jetzt muss ich dazu sagen, dass das Ganze natürlich so nicht geplant war. Das hat sich ergeben. Ja, und aber die Vielfalt der Erfahrung ist mit Sicherheit nützlich.
Waren all diese bisherigen beruflichen Stationen eine hervorragende Basis für deine heutige Aufgabe und die Themenbereiche, die du uns gerade erläutert hast?
Ja, waren sie, und vor allem deshalb auch, weil meine jetzige Rolle auch eine beratende Rolle ist für die Kunden. Und ich habe ja auch Zeiten in der Beratung verbracht, aber auch da hat mir geholfen, dass ich selber die Erfahrungen in der Praxis oft auch schon gemacht habe, die Situationen erlebt habe, in denen sich meine Kunden heute befinden. Ich hatte auch bewusst, als ich damals in die Industrie gewechselt habe, mich darum bemüht, in eine operative Rolle, in dem Fall in der Entwicklung zu kommen bei Bosch. Ich habe dort angefangen als Abteilungsleiter und dadurch habe ich eben viele Situationen gesehen, die auch heute noch relevant sind für die Kunden, kann mich dadurch hoffentlich auch gut einfühlen.
Lass uns nun ein bisschen tiefer in die fachlichen Themen einsteigen. Ja, eines der Top-Themen und auch heute Schwerpunkt in diesem Podcast ist sicherlich KI. Wie sieht deine Vision für die Fertigungstechnik aus? Vielleicht, ja, wo würdest du sagen, stehen wir in zum Beispiel 10 Jahren? Was für ein Bild hast du da vor Augen?
Angesichts der jetzigen Geschwindigkeit der Entwicklung würde ich mir nicht zutrauen, eine Vorhersage für das zu machen, was in 10 Jahren passiert. Ja. Die Geschwindigkeit der Entwicklung, das geht uns ja allen so, die ist so atemberaubend, dass es selbst schwierig ist, vorherzusagen, was im nächsten Jahr passiert. Was sich aber mit Sicherheit sagen lässt, zum einen, AI is here to stay. Das ist ein Umbruch, der eben ähnlich ist wie im Einfluss des Internets auf sämtliche Bereiche des Lebens und auch sämtliche Geschäftsprozesse. Und so ist es bei AI auch. Und ich bin überzeugt davon, das wird nicht weggehen. Und beeinflusst damit auch fundamental die Art, wie Unternehmen arbeiten, wie Geschäftsprozesse ablaufen. Und ich glaube, wir haben an vielen Stellen wahrscheinlich noch gar nicht vollständig verstanden, wie sich AI optimal einsetzen lässt und welcher Einfluss dadurch dann möglich ist. Wir wissen auch noch nicht, wie die Entwicklung von AI weitergeht. Also wenn es in der Geschwindigkeit weitergeht, dann werden wir da noch viele, viele Überraschungen erleben in den nächsten 10 Jahren. Und auch das weiß momentan keiner.
Ja. Ich glaube, eine sehr ehrliche Antwort, dass wir alle mit der Dynamik von KI auch als Experte nicht vorhersagen können, wo wir vielleicht in 10 Jahren stehen. Schauen wir nochmal vielleicht in die EMEA-Regionen. Würdest du sagen, da gibt's Besonderheiten, vielleicht bezogen auf die unterschiedlichen Kontinente, strukturelle Besonderheiten, die vielleicht für einen Kontinent einen Vorteil oder gegebenenfalls auch einen Nachteil darstellen?
Also es gibt natürlich gewisse Unterschiede in den Randbedingungen, die sind ja hinlänglich bekannt, ja, dass die Schutzfunktionen, die der Staat hat, in Europa etwas stärker wahrgenommen werden als vielleicht in anderen Regionen. Ich glaube aber am Ende nicht, dass das entscheidend ist für die Art, wie wir Unternehmen KI einsetzen können. Und ich erlebe auch, dass die Kunden, die ich hier betreue, auf ähnlichem Niveau unterwegs sind wie andere Unternehmen weltweit. Also wenn ich mich austausche mit meinen Kollegen, die jeweils für Americas oder für Asia Pacific verantwortlich sind, dann sehe ich da ehrlich gesagt keine großen Unterschiede.
Bleiben wir kurz bei Asia Pacific, vor allem vielleicht bei China. In China wurde vor kurzem der 5-Jahres-Plan vorgestellt und Ziel, ja, Fokusbereiche sind Modernisierung im Bereich Maschinenbau, Chemie, aber auch führend im Bereich KI und Quantencomputing zu werden. Wenn wir jetzt die Erfahrungen der letzten 5-Jahrespläne anschauen und vor allem das Thema E-Mobilität, würdest du sagen, da gibt's vielleicht einen Tipp, einen Rat, wie wir uns hier in Deutschland oder wie wir sich europäische Unternehmen da aufstellen sollten?
Der Tipp wäre ganz banal, die Möglichkeiten und Chancen der KI zu nutzen. Und das bezieht sich jetzt nicht auf einzelne Länder und einzelne Regionen, sondern ganz allgemein auf die Position im weltweiten Wettbewerb. Und da spielt natürlich China eine wichtige Rolle, aber auch andere. Und es ist vollkommen klar, dass alle momentan versuchen, mit AI sich an die Spitze zu setzen und dem auch große Bedeutung beimessen. Und das sollten wir hier in Europa auch tun, weil es absehbar ist, dass AI einen wesentlichen Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit heute schon hat und in der Zukunft haben wird. Ich habe kürzlich einen Artikel gelesen, einen Zeitungsartikel, ich glaube in der FAZ, über ein Gespräch eines der Herausgeber mit Eric Schmidt, ehemaligen Google-CEO, der gesagt hat, also sein Rat an Europa wäre, mitzuhalten mit USA und China, weil dort quasi um wettbewerbsmäßig sehr wichtige Einflussfaktoren geht. Und ich glaube, das ist richtig. Ja.
Jetzt hat das Thema Wettbewerbsfähigkeit natürlich einerseits was mit, ja, wie Unternehmen das realisieren zu tun. Auf der anderen Seite darf ich vielleicht als Professor auch fragen, wie würde das Thema Hochschullandschaft oder das Thema KI in der Bildung vielleicht idealerweise verankert werden. Hast du da einen, ja, vielleicht auch ganz persönlichen Tipp?
Schwierige Frage. Ich habe tatsächlich auch in letzter Zeit ab und zu mal drüber nachgedacht und bin ehrlich gesagt zu keiner für mich überzeugenden Lösung gekommen. Abgesehen davon, dass man sich mit dem Einfluss stark auseinandersetzen muss und dass es wichtig ist, zu reflektieren, so wie für alle anderen auch, was KI da bedeuten kann und wie man es nutzen kann. Jetzt gibt es natürlich an der Hochschule auch spezifische Fragen und da fühle ich mich ehrlich gesagt nicht berufen, weil mir einfach die Erfahrung fehlt. Ja. Aus Diskussionen mit Freunden, die auch im Hochschulumfeld unterwegs sind, weiß ich aber, dass das Thema dort schon eine wichtige Rolle spielt. Beispielsweise, indem es jetzt zum Beispiel in der TU München schon einen KI-unterstützten Tutor gibt, der hilft, irgendwie Fragen zu beantworten. Und das ist, glaube ich, eine gute Entwicklung. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass man wahrscheinlich an manchen Stellen Dinge umstellen muss und sich an die neuen Möglichkeiten anpassen muss. Aber auch hier wieder, wir sind, glaube ich, alle mittendrin gerade in der Entwicklung und können noch gar nicht absehen, was es am Ende bedeutet. Für mich eine ausgesprochen spannende Frage und ich muss ganz ehrlich sein, die endgültige Antwort habe ich wahrscheinlich wie alle noch nicht.
Also mein persönlicher Tipp an Studierende ist eigentlich immer die intensive Nutzung und die Reflexion. Das heißt, nicht mit der KI beginnen und dann das Ergebnis als, ja, genau so sieht es aus, zu verwenden, sondern wie würde ich das Thema angehen, was habe ich für Ansätze und dann vielleicht von der KI die Unterstützung zu nehmen und das dann eben auch zu reflektieren.
Passt im Übrigen gut zu dem, was auch im Unternehmensumfeld eigentlich die Empfehlung ist und passt auch zu dem, was wir als Microsoft empfehlen, insbesondere auch die verantwortliche Nutzung von KI. Also wir sollten immer reflektieren, was wir da tun und am Ende ist immer noch auch der Human in the Loop sozusagen, der wichtige Entscheidungen dann auch selber treffen muss, aber eben idealerweise optimal unterstützt.
Ja, schauen wir vielleicht in weitere Anwendungsfälle. Bezogen auf Unternehmen. Wo siehst du den größten Nutzen beim Einsatz von KI? Vielleicht fokussiert auf Maschinen- und Anlagenbau. Eher in Themen wie Reduzierung der Time to Market, Stichwort China Speed, aus dem Automobilbereich beispielsweise bekannt, oder eher im Bereich Effizienzsteigerung, Flexibilisierung, Innovationsförderung, oder siehst du ganz andere signifikante Vorteile?
Ich sehe da keinen klaren Schwerpunkt, sondern ich sehe Nutzen auf verschiedenen Dimensionen. Das Thema Time to Market ist mit Sicherheit wichtig und das ist auch ein klarer Treiber. Du hast gerade schon die Automobilindustrie erwähnt und dort definitiv ist das einer der Imperative und da sind wir auch selber sehr intensiv involviert, nämlich genau dabei zu überlegen, wie wir mit KI die Entwicklungsprozesse unterstützen können. Und da gibt es auch Möglichkeiten, da können wir verschiedenste Möglichkeiten, können wir gleich vielleicht auch noch ein bisschen tiefer einsteigen.
Hättest du vielleicht ein konkretes Beispiel bezogen auf Produktentwicklung, Produktentstehung? Die Low-Brainers sind immer Coding, Testing, vielleicht Requirements Management. Aber gibt's ja Themen, wo du sagst, so könnte es vielleicht noch einen viel, viel größeren Impact haben als nur in einzelnen Abschnitten beispielsweise der Produktentwicklung?
Also ich empfehle immer wirklich zu versuchen, Ende zu Ende den Entwicklungsprozess zu unterstützen. Und das heißt zunächst auch mal, den Entwicklungsprozess durchgängig zu digitalisieren und idealerweise auch zu virtualisieren. Der Einsatz von KI hat da ja Voraussetzungen. Und zunächst ist es erstmal die Verfügbarkeit der Daten. Das heißt also sicherzustellen, dass die Daten nicht isoliert in irgendwelchen Silos liegen, sondern dass man eine gemeinsame Datenplattform hat, die alle nutzen können. Das heißt, da gibt es also Voraussetzungen zu erfüllen. Und dann ist es idealerweise schon so, dass es durchgängig geht. Mhm. Virtualisierung des Entwicklungsprozesses übrigens ist ja auch kein Thema der KI, sondern zunächst mal unabhängig zu betrachten, ist aber beim Einsatz von KI von großem Vorteil. Mhm. Zunächst mal allerdings muss ich sagen, ist es schon so, dass die Themen, die du aufgezählt hast, durchaus auch die sind, wo der momentan großer Nutzen zu finden ist. Also beispielsweise Requirements Engineering mag banal klingen, und vielleicht auch ein bisschen langweilig, aber ist aus meiner Sicht der erste Punkt, an dem ich ansetzen würde, einfach deshalb, weil sich diese Domäne nahezu ideal für den Einsatz von KI eignet und wir auch schon Use Cases, Kunden Cases haben, die zeigen, also und zwar Use Cases in Produktion und ausgerollt auf viele tausend Mitarbeiter, die den Nutzen klar zeigen. Also beispielsweise ein Referenzcase, den wir auch, wo wir auch den Kunden nennen können, Aumovio, ehemals Continental Automotive, setzt gemeinsam mit uns entwickelt eine Reihe von Agenten ein zur Lastenheftbearbeitung. Ja. Und da ist der Die Einsparung an Aufwand liegt in der Größenordnung von 50%. Das Ganze ist ausgerollt auf Tausende von Entwicklungsingenieure. Und da geht es nicht nur um die, sagen wir, Effizienzsteigerung und Beschleunigung des Prozesses, die natürlich wichtig ist, ja, Zulieferer. Und das gilt ja nicht nur für Automotive. Die bekommen ständig viele Lastenhefte, die auch nicht immer die allerhöchste Qualität notwendigerweise haben. Ja, aber gleichzeitig ist es auch so, dass wir da sehen, dass das Ganze einen motivierenden Effekt auf die Mitarbeiter hat. Denn sich durch solche Lastenhefte durchzuarbeiten, die ja oft einfach lange, viel hundertseitige Word- oder PDF-Dokumente sind, das macht ja auch nicht unbedingt Spaß. Mhm. Ja, auch nicht unbedingt die kreativste Arbeit, aber ausgesprochen notwendig. Ne? Das heißt also, klassischer Fall, der wo hoher Nutzen zu finden ist und der vielleicht fast schon ein bisschen abgedroschen wirkt. Ich würde aber trotzdem empfehlen, darüber auf jeden Fall nachzudenken und auch als einen der ersten Cases. Das erinnert mich an meine Anfänge in der Digitalisierung, also McKinsey-Zeiten, bevor ich zu Microsoft kam, als ein Case, der als abgedroschen galt, Predictive Maintenance war. Und wenn man dann draufgeschaut hat auf die Effekte und mal überlegt hat, wie gut sich das in der Praxis umsetzen lässt, hat man festgestellt, dass Predictive Maintenance einfach einen großen Hebel bietet und dass es absolut sinnvoll ist, das mal als erstes anzugehen. Auch wenn das Thema auch, wie gesagt, zu dem jeweiligen Zeitpunkt so ähnlich wie Requirements Engineering heute als abgedroschen gilt. Und wenn ich heute in die Landschaft schaue, dann sehe ich immer noch viel Potenzial für Predictive Maintenance. Ja. Es ist also die in Anführungszeichen Sexiness des Themas ist kein allein ausschlaggebender Punkt. Am Ende ist es schon auch der Geschäftsnutzen.
Auf alle Fälle. Und ja, Stichwort Geschäftsnutzen. Ein wichtigen Begriff, den du nanntest, war auch das Thema End-to-End drauf zu schauen. Das heißt, nicht nur in die Produktentwicklung, sondern wirklich die gesamte Value Chain anzuschauen. Und da haben wir heute vor allem ja ein Buzzword, nämlich das Thema Resilienz. Das heißt, wenn ich in die Landschaft schaue, dann versuchen Unternehmen resilienter zu sein, was einerseits heißt robust, ja, aber auch flexibel. Inwiefern glaubst du, dass gerade bei dem Thema Lieferkette und Supply Chain das Thema KI da unterstützen kann?
Ich glaube, dass in der Lieferkette KI einen großen Beitrag liefern kann. Vielleicht zunächst mal noch kurz einen Schritt zurück. Du hast das Thema Value Chain genannt. Es ist so, dass KI entlang der gesamten Value Chain Nutzen stiftet, ganz klar. Da gibt es überall gute Use Cases und die meisten Firmen haben auch Use Case Kataloge, die das zeigen. Und ich glaube, da gibt es auch gar keinen Zweifel. Es ist wirklich die gesamte Wertschöpfungskette und alle unterstützenden Funktionen und überall kann KI Nutzen stiften und Beiträge liefern. Am Ende ist dann tatsächlich eher die Frage, wo fange ich an, wie fokussiere ich mich? Und die Empfehlung dort ist ganz klar, zu fokussieren und nicht alles gleichzeitig zu machen. Einfach aus Beobachtung heraus. Ne? Zum Thema Lieferkette speziell. Was wir dort sehen, sind ja heterogene Systeme, die über Unternehmensgrenzen hinweggehen. Und oft ist es das vielbeschworene Thema Visibility, also überhaupt die Möglichkeit zu erkennen, was da abläuft. KI bietet die Möglichkeit, manuelle Prozesse, deren es viele gibt, entlang der Wertschöpfungskette zu automatisieren und dadurch den Mitarbeitern, die damit befasst sind, die Möglichkeit zu geben, sich mal mit den Inhalten stärker zu befassen, statt zunächst mal einfach nur die Systeme zu bedienen. Ich glaube, das ist der erste Punkt, wo großer Nutzen gestiftet wird. Das sehen wir auch. Das zweite sind Effekte zum Beispiel auf die Planung. Also einfach überhaupt mal die Planung zielgenau zu machen und dann auch abzugleichen mit Verfügbarkeit. Da sehen wir Effekte und da gibt's interessante Kundencases, die wir auch referenzieren können. Zum Beispiel bei Nestle, wo wir uns genau mit dem Thema befasst haben. Und sich zeigt, dass die Planungsgenauigkeit deutlich steigen kann unter Einsatz von KI. Ja. Und das hört da nicht auf. Ne? Aber diese Überwindung von Systembrüchen, Automatisierung manueller Prozesse und dann natürlich auch Einsatz von KI, um Muster zu finden. Ne? Also wenn man die Daten dann hat, die Muster zu finden und dadurch zum Beispiel die Vorhersagegenauigkeit zu erhöhen und Dinge zu finden, die man durch bloßes Draufschauen oder durch menschliche Analyse viel schwerer findet, Das sind alles, also mal klassische Fähigkeiten von künstlicher Intelligenz, die dort dann einen großen Nutzen stiften können.
Die Chancen und der Nutzen sind sicherlich immens, aber lass uns gerne auch noch über die Herausforderungen sprechen. Die Unternehmen haben ja nicht nur bei der Erstellung der KI-Strategie, du hattest gerade erwähnt, lieber fokussiert zu Beginn, sondern auch ja nach der Phase der Strategieentwicklung, wenn es darum geht, das Ganze umzusetzen in Prozessen, Tools, ja auch in der Organisation. Welche wesentlichen Herausforderungen begegnen Unternehmen denn bei der Einführung von KI? Vielleicht ja aus deiner Perspektive mit dem analytischen Blick als ehemaligen Berater.
Eine ganze Reihe, auch auf unterschiedlichen, in unterschiedlichen Bereichen, auf unterschiedlichen Ebenen. Ich würde mal quasi top-down ganz oben anfangen. Die Anwendung von künstlicher Intelligenz erfordert eine grundlegende Transformation der Arbeitsweise, der Art, wie Mitarbeiter arbeiten, auch organisatorischer Strukturen. Und das heißt, das Ganze muss als eine tiefgreifende Transformation zunächst mal verstanden und dann auch angegangen werden. Und das ist nicht anders wie bei anderen großen Transformationen ähnlicher Art. Dafür braucht es eine Struktur, dafür braucht es Ressourcen, dafür braucht es auch eine gewisse Planung, dafür braucht es Projektteams, die dafür da sind, das Ganze voranzutreiben. Es braucht Sponsorship vom Top-Management inklusive der Eskalationswege, die notwendig sind, um dann Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die sich immer einstellen bei großen Transformationen. Und ich habe viel Erfahrung, weil ich die Jahre vor McKinsey mit digitaler Transformation verbracht habe. Und da sind die Herausforderungen dann durchaus ähnlich. Gleichzeitig sollte man aber das Bottom-up-Element nicht vergessen, was in vielen Unternehmen sehr lebendig ist. Ne? Also die Enthusiasten, die aus persönlichem Antrieb Dinge vorantreiben wollen, die Use Cases identifizieren, die sich überlegen, wie die sich verbessern lassen. Ne? Das sind Elemente, wo tatsächlich so eher dieses Element von Grassroots-Movement ausgesprochen hilfreich ist. Aber Und dieses Phänomen kann man in vielen Firmen beobachten und darunter, wie soll ich sagen, damit kämpfen auch viele. Einzelne solcher Grassroots-Aktivitäten, die skalieren in der Regel nicht. Ja, und dann landet man eben in dem, wie manche sagen, viel zitierten Pilot Purgatory, ja, im Fegefeuer der Piloten, ja, wo man Piloten hat, die durchaus funktionieren, die den Wert auch zeigen, die aber halt ihren Effekt nur in einem kleinen Umfeld zeigen und isoliert. Ja, und der Rollout, die Skalierung bedarf einer strukturierten Top-Down-Anstrengung. Und da kann ich nur sagen, aus meiner Zeit als Berater, man kann wirklich auch Teams wochenlang damit beschäftigen, sich mal den richtigen Rollout-Mechanismus für solche Transformationen zu überlegen und die richtigen Mengengerüste bereitzustellen und so weiter. Das heißt, das ist mal der organisatorische Ansatz, auch der Change-Management-Ansatz. Dann kommt dazu, dass Mitarbeiter lernen müssen, mit der KI richtig umzugehen. Das heißt, es gibt da ein Skilling, ein Ausbildungsproblem. Genau. Oder was heißt Problem? Eine Aufgabe, ja, die gelöst werden muss. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas nehme wie ein Microsoft Copilot, der sieht erstmal in Anführungszeichen ganz harmlos aus, ja. Ne? Und der tut am Ende das so ähnliche Dinge wie ganz ursprünglich ChatGPT mal getan hat. Ne? Da gibt's ein Fenster, da kann ich Text eintippen und dann antwortet dieses Ding und kann natürlich sprachliche Anfragen beantworten. Am Ende, wenn man aber sich damit näher beschäftigt, dann stellt man fest, die richtige Metapher ist wahrscheinlich das Formel-1-Wagen gegenüber einem normalen Auto. Wenn ich einen normalen Autofahrer in einen Formel-1-Wagen setze, dann vermute ich mal, dass die meisten damit keine 100 Meter fahren können. Die brauchen eine spezielle Ausbildung dafür, eine Einweisung, die müssen es auch eine Weile üben. Und so ähnlich ist es auch mit dem Microsoft Copiloten. Der Copilot, der kann unheimlich viel für unterschiedlichste Rollen. Den kann ein Entwickler nutzen, den kann ein Supply Chain Planner nutzen, den kann ein Einkäufer nutzen und so weiter. Und der kann unheimlich tief Fragen beantworten und Wissen bereitstellen. Man muss aber schon wissen, wie. Ja, und das heißt also, das muss man auch üben, das muss man trainieren, da muss man lernen, wie man da richtig promptet. So, das heißt also, das ist die Ausbildungsherausforderung. Und dann gibt's natürlich auch technische Themen, klarerweise. Und der erste Imperativ dabei ist No AI Without Data. Das heißt, wenn ich mich nicht mit meinem Data Estate befasst habe, das heißt also mit den vielen, vielen verschiedenen Datenquellen, die eben oft auch heutzutage dann eher noch, genau, Qualität, Datenschutz, Datenzugriffe, ne? Und das nicht geordnet habe, dann werde ich auch mit dem Thema AI nicht weit kommen. Und vielleicht steige ich noch einmal kurz zu dem Thema Datenzugriffe ab. Die neueren Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz, die gehen ja rund um Agenten und Agentensysteme, Multi-Agentensysteme. Das heißt also künstliche Intelligenz, die nicht nur Fragen beantwortet, sondern Dinge tut. So. Im Unternehmensumfeld muss man natürlich dann schon sicherstellen, dass diese Agenten dann auch klar zugewiesen bekommen, wo sie was tun dürfen und was auch nicht. Und das ähnelt sehr dem, was man tun muss mit Mitarbeitern, ja, die auch ihre Zugriffsrechte haben, die gewisse Daten auf gewisse Daten zugreifen können, auf andere nicht. Und all das muss man im Unternehmensumfeld managen und regeln. Bei Microsoft tun wir das. Wir stellen die KI-Plattform dafür bereit, die dann auch ermöglicht, diese Agenten entsprechend zu registrieren und ihnen Zugriffsrechte zu geben und das eben zu managen. Wenn man das nicht kann, dann läuft man natürlich am Ende auch Gefahr, da einen ziemlichen Wildwuchs zu bekommen und Effekte, die man eben nicht haben möchte. Ja. Also alle diese technischen Fragen müssen auch gelöst werden. Und anfangen sollte man erstmal mit dem Thema Daten und anschließend mit dem Thema KI-Plattform. Das heißt also mit der Frage, wie orchestriere ich denn das alles? Also nicht, wie baue ich einzelne Use Cases auf, wie baue ich einzelne Agenten? Das ist, würde ich mal sagen, kann man zum großen Teil als gelöstes Problem betrachten, sondern wie stelle ich denn die Oberfläche bereit, mit der ich das Ganze manage und domptiere?
Damit hast du schon, ja, ich würde sagen, in wenigen Minuten sehr, sehr komprimiert die vielen Herausforderungen dargestellt. Sei es Strategie, Change Management, Top-Management-Einbindung, Upskilling, Reskilling vielleicht der Mitarbeiter, das Thema Datenqualität. Jetzt ist Microsoft ja eigentlich ein Technologie-Provider. Und viele Dinge, die du aufgezählt hast, würde ich sagen, sind es nicht zumindest im Kern von Microsoft. Wie unterstützt ihr dann Unternehmen in einem Tandem mit anderen? Wie helft ihr, dass genau diese vielen Herausforderungen, die wir gerade gehört haben, beschrieben haben, dass die auch erfolgreich umgesetzt werden können in Organisationen?
Microsoft ist sehr ausgeprägt ein Ökosystemspieler in einem Ökosystem von Partnern und wir verstehen uns da, ich würde es mal formulieren, als Ökosystem-Orchestrator, der dafür sorgt, dass die verschiedenen Partner, die dafür notwendig sind, und das sind eben Software-Produktpartner, das sind auch System-Integrationspartner, dass die entsprechend eingebunden werden und dass wir mit denen entsprechend eng auch zusammenarbeiten. Das gibt dann eine Rollenteilung. Wir treten da nicht an mit dem Anspruch, alle Probleme selbst zu lösen. Es gibt gewisse Probleme, da sind wir überzeugt, da sind wir die Richtung, um sie zu lösen, nämlich die Technologieplattform bereitzustellen und auch gewisse Dienste drumherum bereitzustellen. Aber es gibt wenige Projekte, wo zum Beispiel nicht auch Systemintegrationspartner eingebunden werden, zum Beispiel PwC, und wo nicht in der Regel auch mehrere Produktpartner, also Independent Software Vendors, ISVs eingebunden werden, mit denen wir eng zusammenarbeiten und denen wir in vielen Fällen auch helfen, künstliche Intelligenz in ihre Produkte einzubauen.
Ich glaube, die zentrale Botschaft, ja, es braucht tatsächlich ein Ökosystem, um diese Transformationen zu realisieren. Lass uns noch weiter gerne in die Chancen Blick reinwerfen und vielleicht auch ganz spezifisch in zwei Industrien, die aktuell ja sehr, sehr stark im Fokus sind, Defense und Infrastructure. Viel Geld fließt dort hinein. Ja, und beide Industrien haben ein Ziel, nämlich Skalierung und Automatisierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Würdest du sagen, auch da kann KI helfen, unterstützen oder vielleicht genau gerade an der Stelle kann KI helfen?
Also kann mit Sicherheit helfen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so spezifisch gerade dort ist. Ich glaube eher, dass es so ist, dass die Herausforderungen und zu lösenden Aufgaben sich dann doch ziemlich ähneln. Also die Randbedingungen sind natürlich unterschiedlich, aber im Kern sind die Probleme nicht so unterschiedlich. Ein Beispiel im Bereich Defense kann man, glaube ich, sagen, dass es eine sehr ausgeprägte Variantenherausforderung gibt. Ne? Viele Produktvarianten sehr stark aufgegliedert und gleichzeitig geringe Stückzahlen. Das ist jetzt ein Problem, was anderen Industrien auch nicht fremd ist. Und es gibt auch Methoden, damit umzugehen. Unterm Strich ist es natürlich auch da wieder so, der Einsatz von KI hat dann erstmal Herausforderungen, ne, in der Digitalisierung. Also wir sind wieder bei dem Thema Daten, wir sind wieder bei dem Thema Digitalisierung der entsprechenden Prozesse, Einbindung der entsprechenden Systeme. Und dann bin ich schon zuversichtlich, dass die Ansätze, die wir auch sonst haben, dort anwendbar sind. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dann gibt es noch gewisse spezielle Anforderungen, gerade in der Verteidigungstechnik. Aber auch da gibt es Lösungen. Wir als Microsoft sind auch dafür gut aufgestellt, ja, solche besonderen Anforderungen, auch was die Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten angeht, zu lösen. Und vielleicht da, um kurz zu illustrieren, wie ernst wir das Thema nehmen, also gerade das Thema Datensicherheit, Security. Microsoft hat schon seit einigen Jahren das Thema Security zur Priorität Nummer 1 erklärt, die am Ende alles andere schlägt. Also wir, wenn in einer Priorisierungsentscheidung zwischen Sicherheit und anderen Dingen zu entscheiden ist, gewinnt immer die Sicherheit. Ja, und zwar, das ist die Priorität, die unser CEO ausgegeben hat, aus meiner Sicht auch richtigerweise. Und das reflektiert, das bildet sich auch darin ab, dass Microsoft in der Größenordnung von 20 Milliarden Dollar im Jahr für Sicherheit, Entwicklung rund um die Sicherheit ausgibt. Das ist ein gigantischer Betrag, der ist natürlich auch gut begründet, ja, weil da natürlich auch ein enormer Wettlauf ist, aber es zeigt auch, in welchen Größenordnungen man sich da bewegen muss.
Besten Dank. Ja, jetzt haben wir viel eigentlich über ja eher generative KI gesprochen. Schauen wir mal Richtung KI-gesteuerte oder humanoide Robotik, die ja auch die Wertschöpfungskette verändert. Wir lesen täglich, dass Unternehmen in ja humanoide Roboter investieren. Sind diese Veränderungen aus deiner Sicht vorteilhaft für die Produktion beziehungsweise für den Produktions- und Wirtschaftsstandort Deutschland?
Ich glaube, the jury is still out. Also Robotik ist ein Thema, mit dem wir uns auch als Industrie-Team sehr intensiv beschäftigen, weil das ein Thema ist, was in den kommenden Jahren sicher an Bedeutung eher noch zunehmen wird. Ich muss zugeben, zur Bedeutung der Humanoiden in dem Gesamtumfeld habe ich keine klare, endgültige Meinung. Klar ist, dass sich viele damit befassen. Ich glaube auch richtigerweise unter der Annahme, dass ein humanoider Roboter, die ähnliche Schnittstellen hat wie ein menschlicher, eine menschliche Person und deswegen quasi dann Prozesse ähnlich ausführen kann. Aber die endgültige Bedeutung, glaube ich, wird sich erst noch zeigen müssen. Ich habe da habe ich noch keine klare Meinung. Aber die zunehmende Bedeutung der Robotik, auch gerade unter Nutzung von künstlicher Intelligenz, die ist klar und die zeichnet sich jetzt gerade schon ab.
Super Beispiel, dass eben nicht nur die Prozesse sich verändern und beschleunigt werden können, sondern auch das gesamte Geschäftsmodell damit auf eine ganz neue Basis kommt und damit wir, ja, oder das Unternehmen einen sehr, sehr großen Wettbewerbsvorteil erzielt.
Lass mich vielleicht noch, weil du gesagt hast, wir haben vor allem über generative künstliche Intelligenz gesprochen. Das schwingt natürlich immer mit. Es ist aber schon so, dass es weite Bereiche gibt, in denen die sozusagen quasi klassische künstliche Intelligenz, Machine Learning, Deep Learning auch weiterhin eine wichtige Rolle spielt. Ja, ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Die Beschleunigung von Simulationsprozessen mit sogenannten Surrogate Models, wo ich also ein Deep Learning Modell auf die Simulation trainiere und dann dadurch den Simulationsprozess ersetzen kann und quasi viele Designvarianten zum Beispiel in relativ kurzer Zeit durchsimulieren kann und erstaunliche Verbesserungseffekte erzielen kann. Am Ende ist das eine Brute-Force-Methode, ja, aber halt eine sehr intelligent ausgestaltete, etwas, wo wir auch mit einer ganzen Reihe von Partnern zusammenarbeiten, was viele Kunden machen und wo auch das Thema Deep Learning weiterhin große Bedeutung haben wird. So wie bei vielen anderen Themen, wo es um Mustererkennung geht, ne? Da wird das Thema Machine Learning seinen Platz behalten. Das heißt, Generative AI wird nicht alles übernehmen, sondern ist eine Weiterentwicklung und Ergänzung und stellt neue Fähigkeiten bereit. Aber es ist nicht so, dass in Zukunft alles nur noch über Generative AI.
Ja, ein ganz anderes Thema, mein Lieblingsthema, ist das Thema Nachhaltigkeit. Und vermutlich mache ich mir mit dem Statement nicht allzu viele Freunde aktuell. Aber ich bin davon überzeugt, dass es das zentrale Thema unserer Gesellschaft bald sein wird. Und oft besteht allerdings ein Missverständnis, dass es nicht nur um ökologische Ziele geht, sondern natürlich auch wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt werden müssen. Und beides muss realisiert werden. Inwiefern kann KI helfen, beides, nämlich ökologische und wirtschaftliche Ziele zu erfüllen, vielleicht in der Produktion oder im Service. Gibt es da ein Beispiel, das du nennen kannst?
Ganz klar. Ich könnte ein Beispiel nennen, ein Kunde, mit dem wir schon seit einigen Jahren da sehr, sehr gut und fruchtbar zusammenarbeiten, ist Harting, ein Marktführer im Bereich von industriellen Steckverbindungen. Wir haben gemeinsam mit Harting für die Hannover Messe 2024 eine neue Oberfläche für die Konfiguration und Spezifikation von Steckern vorgeführt. Das war damals noch im Pilotstadium. Da ging es darum, dass Harting, wo traditionell quasi die Stecker konfiguriert wurden über einen modularen Katalog, was auch ein ziemlich tiefes Know-how über diesen Katalog vorausgesetzt hat, auch auf Kundenseite. Und Harting beobachtet hat, dass teilweise diese Experten bei den Kunden möglicherweise irgendwann in Ruhestand gehen, dann auch gar nicht unbedingt ersetzt werden und sich deswegen überlegt hat, wie können wir das anders machen. Und Generative AI hat da die Möglichkeit gegeben, einfach natürlich sprachlich diese Stecker zu beschreiben und dann über KI-Verfahren umzusetzen in eine technische Spezifikation und Beschreibung und anschließend im nächsten Schritt eine Ähnlichkeitssuche in der Produktdatenbank zu machen, so dass man in vielen Fällen dann festgestellt hat, ein ähnlicher oder ein Stecker mit gleichen Anforderungen, der wurde in der Vergangenheit schon mal konfiguriert und auch produziert. Sämtliche Schritte in diesem Prozess sind da stark von der KI beeinflusst, ne? Und man kann jetzt sagen, also der ganze Abschnitte der Wertschöpfungskette ändern sich dadurch. Zum Besseren in dem Fall, ne? Weil man halt mit den Anforderungen, was die Experten angeht, umgeht. Und weil man auch das Wiederverwendungsproblem, was ja klassisch ist in vielen Industrien, plötzlich auf eine neue Art lösen kann, ne? Diese Datenbank, die in dem Fall eine Goldmine ist, ja, und diese Datenbank hat eben so neben Harting wahrscheinlich fast keine oder vielleicht nur ganz wenige, die ähnliche Dinge können. Und diese Datenbank wird dazu einer Goldmine. Ja. Die man in der Vergangenheit so nicht nutzen konnte, ja, weil zwar theoretisch vielleicht Methoden da gewesen wären, aber die viel zu aufwendig gewesen wären, was die Rechenleistung angeht und so weiter. Ne? Und das ist eben, da zeigt sich eben, wie sich dann die Wertschöpfungskette auch verändert. Und wie man auch durch die aktive Ergreifen der Möglichkeiten, die die künstliche Intelligenz bietet, dann auch sich Wettbewerbsvorteile und auch Beschleunigung und Verbesserungen erarbeiten kann.
Ja, lass uns zum eigentlich letzten Thema kommen, Stichwort Führung und Governance. Das Change Management spielt natürlich eine große Rolle. Und wir haben gesehen, KI beeinflusst nicht nur Strategie, Unternehmen oder die Strategie der Unternehmen beziehungsweise die Produkte, die wir kaufen, die Prozesse, die Tools, sondern auch das Thema Governance. Hat sich deiner Erfahrung nach der Führungsstil in Unternehmen durch KI auch verändert und falls ja, wie?
Der ist in Veränderung begriffen. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich schon benennen kann, wie er sich verändert hat. Aber klarerweise gibt es da in der Zukunft ein neues Arbeitsmodell, in dem die Agenten eine wichtige Rolle spielen und dann teilweise auch eine Rolle spielen, dass sie wie Mitarbeiter eingebunden werden in gewisse repetitive Tätigkeiten, ne, die automatisiert werden können. Und entsprechend ergibt sich dann auch zum Beispiel die Anforderung, dass viele Mitarbeiter dann quasi wie Vorgesetzte gegenüber den Agenten agieren müssen, die sie da beschäftigen, die sie laufen lassen. Und das wird Auswirkungen auf das gesamte Modell haben, mit Sicherheit. Was es dann im Endausbauzustand sein wird, ist momentan noch schwer zu sagen. Aber es ist ganz klar, dass sich die Prozesse daran anpassen und auch anpassen müssen.
Jetzt Führungsstil hat natürlich auch was mit dem Thema Top-Management zu tun. Und ganz zu Beginn hattest du schon erläutert, das Top-Management muss involviert sein, muss hinter der Strategie, der Transformationsstrategie stehen. Welche Kompetenzen oder welchen Mindset sollte denn das Top-Management entwickeln, um auch KI-Projekte dann erfolgreich zu steuern?
Also ich würde sagen, zunächst mal ganz banal, die Chancen der KI zu sehen und die KI als eine Möglichkeit zu begreifen, sich Wettbewerbsvorteile zu erarbeiten, also die Prozesse zu beschleunigen, effizienter zu machen und dadurch eben nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu erarbeiten. Ich kann mich nicht erinnern in sagen wir, meiner Vergangenheit, meines Berufslebens an viele Gelegenheiten, sich ähnlich deutlich auch zu differenzieren durch den Einsatz neuer Technik. Das war sicher so, als das Internet kam und dann Firmen eben sich das Ganze in ihr Geschäftsmodell eingebaut haben. Aber jetzt ist es eben wieder so, dass es eine sehr grundlegende Möglichkeiten gibt. Und ich bin überzeugt davon, dass eine Chance darin besteht, die KI jetzt voll zu umarmen, embrace auf Englisch, und sich wirklich zu überlegen, wie man die zum Nutzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette einsetzen kann, eben um sich im globalen Wettbewerb zu behaupten und Vorteile zu verschaffen. Momentan, glaube ich, durch die Geschwindigkeit der Adoption gibt es durchaus die Möglichkeit, sich auch Vorteile zu verschaffen. Längerfristig geht es wahrscheinlich eher darum, einfach auch gleich aufzubleiben mit dem Wettbewerb. Denn der Wettbewerb schläft nicht und auch weltweit ist eben dabei, auch die KI voll zu nutzen. Und der Umschwung, die Änderung ist eben so groß, dass man da nicht außen vor bleiben kann.
Das heißt, der Erfolg der Implementierung von KI ist ja nicht nur eine Aufgabe des Top-Managements, sondern sicherlich auch aller Mitarbeiter, hatten wir vorher schon gesprochen, Upskilling, Reskilling von den Mitarbeitenden. Was macht denn Microsoft, um auch ganz vorne zu bleiben hinsichtlich Up- und Reskilling ihrer Mitarbeiter?
Eating our own dog food oder drinking our own champagne natürlich. Also wir setzen KI an vielen Stellen ein und bieten auch viele, viele Möglichkeiten, den Mitarbeitern zu lernen, weil wir natürlich ganz vorne dabei sind bei der Entwicklung der Technologie. Bei uns bekommen alle Mitarbeiter Zugriff auf die Tools. Ja, alle in meinem Team haben den Co-Piloten mit allen seinen Möglichkeiten. Und wir haben viele, viele Möglichkeiten, dort auch zu lernen und geben das auch an die Mitarbeiter weiter. Und es gibt natürlich dann auch die entsprechend positive, zukunftsgerichtete Einstellung zum Thema. Dass der Bereich, wo wir momentan immer noch die breitesten und Ergebnisse sehen, ist tatsächlich die Softwareentwicklung selbst. Microsoft hat mit dem GitHub Copilot das führende Tool für Anwendung von KI in der Softwareentwicklung. Und was da möglich ist, ist auch selbst für jemand in dem Bereich immer wieder atemberaubend. Das geht mir so, das geht meinen Mitarbeitern so, und zu sehen, wie man durch reines Prompting komplette professionell gemanagte Pull-Requests erzeugen kann, die man dann nur noch freigeben muss, um dann professionell entwickelte Software zu bekommen, ist schon beeindruckend und zeigt auch heute schon Produktivitätseffekte bei uns. Ja. Aber nicht nur da. Ne. Aber ich glaube, also das Thema Softwareentwicklung gilt zwar natürlich auch zum gewissen Grad als abgedroschen, aber es ist natürlich der Bereich, wo man den Effekt momentan wahrscheinlich am stärksten und am prominentesten sieht. Und ich glaube, es ist auch insofern vielleicht fast schon ein Vorbild, als, glaube ich, im Bereich der Softwareentwicklung es niemanden gibt, der in Zweifel zieht, dass der Fortschritt im Bereich von KI zu suchen ist und dass der Einsatz von KI-Tools Verbesserungen bringt und Fortschritt bringt. Ja, von daher sicher, glaube ich, auch ein Bereich, an dem man sich da orientieren kann.
Ja, letzte Frage. Jetzt haben wir viel über Unternehmen, Chancen, Risiken gesprochen. Ich würde gerne noch eine Frage Richtung dem Nachwuchs stellen. Das heißt, Unternehmen investieren natürlich mehr und mehr in KI, auch um sogenannte Junior-Positionen vielleicht zu ersetzen. Stichwort Copilot haben wir gerade gehört. Der automatisiert dann zum Beispiel Protokolle erstellt, To-Do-Listen erstellt oder Agents, die Analysen machen, Folienaufbereitung. Welche Empfehlung hast du vor diesem Hintergrund an Studierende und Berufseinsteiger, die damit vielleicht größere Mühe haben oder geringere Chancen, in Unternehmen Fuß zu fassen?
Also zunächst mal glaube ich, dass das Thema ja vielschichtig ist, ne? Weil die Routineaufgaben, die automatisiert werden, die jetzt oft auch nicht meiste Erfüllung und immer bringen und den größten Spaß machen, ne? Und sich da eher die Rollen ändern werden und das Ganze sich dann ja auch bewegt in Richtung interessanterer Aufgaben und Unterstützung durch die KI. Was bedeutet das für jemanden, der jetzt in der Ausbildung ist, zunächst mal sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und die Anwendung zu lernen und zu üben? Ja, das ist ganz klar. Und das ist, glaube ich, so ziemlich unabhängig davon, in welche Fachrichtung man sich bewegt. Ansonsten würde ich mal sagen, und ich habe kürzlich auch darüber nachgedacht, was empfehle ich meinen Kindern, die momentan noch in der Schule sind, ja, und bei denen, bei meiner Tochter steht dann demnächst mal die Entscheidung an über den weiteren Ausbildungsweg. Und ich habe festgestellt, dass ich meine Empfehlung gegenüber dem, was ich früher empfohlen habe, wenn ich gefragt wurde, gar nicht geändert habe. Geh nach deinen Neigungen, überlege dir, wofür du wirklich Leidenschaft hast. Denn das ist zunächst mal das Entscheidende. Du musst, jeder sollte Dinge tun, die ihn wirklich erfüllen und wo er auch in der Lage ist, dann die beste Leistung zu erbringen. Und da bin ich überzeugt davon, das ist in den Bereichen, wo man sich auch zu Hause und wohlfühlt und wo man großes Interesse hat.
Ja, wie heißt es so schön, wer ein Warum hat, braucht sich über das Wie keine Gedanken zu machen. Wo das Herz hinschlägt und wo man dafür brennt, damit kann man auch alle Widerstände auf die Seite räumen.
Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich die beste Empfehlung, die man geben kann. Nicht nach irgendwelchen utilitaristischen Kriterien allein zu entscheiden und schon gar nicht nach der Prognose, wo möglicherweise in den nächsten Jahren Chancen besser oder schlechter sind. Und ganz ehrlich, da hat sich die Empfehlung gar nicht geändert. Das war auch in der Vergangenheit keine gute Empfehlung, ne? So konjunkturabhängig Berufsaussichten abzuwägen und danach zu entscheiden, sondern viel wichtiger ist, dass man sich das richtige Thema sucht, mit dem man sich gerne und leidenschaftlich beschäftigt. Also gerade wenn jemand in Richtung einer Hochschulausbildung geht, ja, da ist so ein Studium ist ja kein Zuckerschlecken und da ist es dann schon besser, wenn man sich mit Themen befasst, die einen auch interessieren, die einem auch Spaß machen. Ja. Und so würde ich auch hier empfehlen. Und ich glaube, ansonsten ist es die Auseinandersetzung und Beschäftigung mit der KI und ihrer Anwendung und die entsprechenden Skills zu entwickeln und auch das ist jetzt keine grundsätzliche Änderung gegenüber dem, was man früher hatte. Auch früher war es schon so, dass man sich mit gewissen Software-Tools auskennen sollte und verstehen musste, wie man, was weiß ich, Microsoft Office bedient oder wie man mit E-Mails umgeht in der Vergangenheit oder wie das Internet zu nutzen ist. Und das entwickelt sich jetzt eben weiter und bietet Möglichkeiten, die man nutzen können sollte.
Prima, ja. Vielen Dank für die Offenheit. Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe auch für alle Zuhörenden. Aber mit Blick nach vorne freue ich mich auf die nächste Folge dieses Podcasts, wenn es wieder heißt Value Creation Through Winning Products. Bleibt also dran, bleibt innovativ. Und nochmal herzlichen Dank, Robert Stützle.